Ich hoffe, ihr seid nun alle adventlich eingestimmt. Mein leider viel zu früh verstorbener Onkel Karl hätte jetzt gesagt, wenn das Christkindli so aussehe, dann täte ich an Weihnachten auch in die Kirche gegangen. Alle Jahre wieder beginnt der Advent und alle Jahre wieder bereiten sich die Menschen auf das Weihnachtsfest vor und huldigen dem Konsum und der winterlichen Heimeligkeit bei Plätzchen und Heißgetränken und albernen Filmen über den Weihnachtsmann und seine Elfen und Zwölfen. Es ist die Zeit, da wird die gepflegte Sentimentalität zelebriert. Zu Hause käme jetzt der Punkt, an dem meine Frau immer sagt, ich soll den anderen Weihnachten nicht verderben mit meiner Miesmacherei. Das will ich aber auch gar nicht. Und gerade als ich angefangen habe, diese Zeilen zu schreiben, backt sie die ersten Plätzchen. Den Weihnachtsbaum haben wir auch schon gekauft. Und wir schauen schon in der Fernsehzeitung, wann denn das erste Mal der kleine Lord kommt. Diejenigen, die mich besser kennen, wissen, dass ich Weihnachten im Grunde liebe. Auch mit der ganzen Rührseligkeit. Gerade weil Gott hier zu den Menschen gekommen ist. Andererseits habe ich durchaus ein gestörtes Verhältnis zum kommerziellen Weihnachten mit allem Tand und Flitter. Vor allem aber mit dem weltlichen Getue, als habe Weihnachten nichts mit Jesus zu tun. Aber ich verstehe sehr gut, dass gerade wenn es dunkel geworden ist draußen, kalt und ungemütlich, dann sehnt sich jeder nach Wärme, Licht und Gemütlichkeit. Und bei allem, was man über Schlagermusik sagen kann, wer kann sich dann dem Charme einer Helene Fischer entziehen, auch wenn sie nicht das Christkindle ist? Doch was bedeutet Advent nun? Ist es tatsächlich nur der Countdown für Weihnachten? Nun ist der Geburtstag Jesu kalendarisch gar nicht richtig zu greifen. Es gibt zwei wichtige und sehr komplizierte Theorien, die den Geburtstag auf den 25. Dezember festlegen, nämlich die Berechnungshypothese und die religionsgeschichtliche Hypothese. In der frühen Christenheit wurde die Geburt Christi am Erscheinungsfest, dem 6. Januar, gefeiert. Die Adventszeit war damals 8 Wochen lang und enthielt außerdem noch eine 40-tägige Fastenzeit. Später, im 6. Jahrhundert, brachten dann irische Mönche den Aspekt der zweiten Wiederkunft Christi dazu und gestalteten die Adventszeit als eine Zeit der ernsthaften Buße. In der Liturgie der evangelischen Kirche kommt die Spannung zwischen Buße und freudiger Erwartung immer noch zum Ausdruck. Und damit ist die jährliche Adventszeit nicht nur der Countdown zum alljährlichen Weihnachtsfest, sondern auch die Erinnerung an den großen Countdown bis zur Wiederkunft Christi und dem damit verbundenen jüngsten Gericht. So weit, so gut. Unser Predigttext steht in der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich, ich habe genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit sie sehend werden. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das versetzte nun dem Anspruch auf eine heimelige Vorweihnachtszeit einen Dämpfer und legt auch den Fokus wieder auf die Buße, die der Adventszeit innewohnt. Gleichzeitig baut es aber auch eine Spannung auf zwischen der Heilsgewissheit und den Folgen, die sich aus unseren Werken ergeben. Auf der einen Seite haben wir in Christus die Gewissheit unserer Errettung, auf der anderen Seite betont die Bibel immer wieder die Verantwortung, die sich aus unseren Werken ergibt. Und das verwirrt mich doch etwas. Martin Luther spricht unter anderem von sola gratia. Allein durch Gnade sind wir gerecht vor Gott und nicht durch unsere Werke. Unsere Erlösung können wir nicht verdienen. Das mündet in einen weiteren Grundsatz, sola fide, allein durch den Glauben. Dass der Mensch Gottes Gnade bzw. Gott als gnädigen Gott nur im Glauben erfahren kann, führte Luther in einer Predigt am 29. Juli 1519 in Leipzig so aus. So liegt nun daran, dass man wisse, ob man Gottes Gnade erlangt habe. Dann muss man wissen, wie man mit Gott dran sei, soll anders das Gewissen fröhlich sein und bestehen. Wenn so jemand daran zweifelt und nicht fest dafür hält, er habe einen gnädigen Gott, der hat ihn auch nicht. Wie er glaubt, so hat er. Wenn aber Gnade und Glaube sich verbinden, dann findet das menschliche Herz Frieden mit Gott. Diese Gnade wirkt endlich in Wahrheit des Friedens des Herzens, also dass der Mensch von seiner Verderbnis geheilt auch fühle, er habe einen gnädigen Gott. Wie passt das dann zu den eingeforderten Werken? Wie passt das zu den in der Bibel dargestellten Bewertungen dieser Werke? Jetzt ist die Zeit, zuzugeben, dass ich trotz aller meiner Weisheit mir selbst auf den Leim gegangen bin. Denn ich habe bei der Vorbereitung der Predigt zwei gravierende Denkfehler begangen. Ich hätte jetzt auch die Fehler einfach im Computer markieren und löschen können und keiner hätte was gemerkt. Aber auch Denkfehler führen zu interessanten Gedankengängen. Der erste Fehler ist, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Die Aussagen der Bibel, die Luther in seinen theologischen Glaubenssätzen formuliert hat, werden durch die Aussagen über die Werke der Gläubigen ja gar nicht aufgehoben, ja nicht einmal widerlegt. Wenn Jakobus schreibt, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber, dann ist das kein Widerspruch zu Paulus, der sagt, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Die Werke sind lediglich die Konsequenz, die der Gläubige ziehen muss. Es ist eine Ermahnung an den Menschen, sich nicht auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Wie wissen wir dann, ob unsere Werke kalt oder warm oder lau sind? Der Vergleich mit Speisen lässt da schon einiges erahnen, nämlich, dass es gar nicht so einfach ist, wie es scheint. Denn die Geschmäcker sind verschieden. Ich möchte das an einem Sprichwort verdeutlichen. Was dem einen Sinul, ist dem anderen Sinachtigall. Für die Nicht-Norddeutschen, was dem einen seine Eule ist, das ist dem anderen seine Nachtigall. Die Eule galt früher als Unglücksbringer, die Nachtigall wird als Singvogel traditionell mit Glück in Verbindung gebracht. Anders ausgedrückt, es ist die persönliche Sichtweise eines Betrachters, die bestimmt, ob derjenige eine Eigenschaft positiv oder negativ bewertet. Der eine mag sein Bier kalt, den Briten in den Asterix-Heften konnte eine Cervisia nicht lauwarm genug sein. Doch kommen wir zurück nach Laodicea. Laodicea gab es tatsächlich. Es lag in der Türkei zwischen Denizli und Pamukkale am Fluss Lykos. Laodicea war bekannt für seine goldenen Figuren, die sie an Pilger verkauften und an die Produktion von Purpurstoffen. Vermutlich war die Nähe zu den lauwarmen Thermen von Pamukkale denen die Stadt einen großen Teil seines Reichtums verdankte, die Ursache für den Vergleich mit den Temperaturen. Aber man konnte schon sagen, alles in allem ging es den Bürgern schon recht gut. Dieser Vergleich spielt aber auch darauf an, dass alles so wohl temperiert war, dass man sich auf einem goldenen Mittelweg befindet und ja in nichts hineinkommt. Sie mochten sich sagen, solche Dinge wie in Korinth, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat, sowas gibt's bei uns nicht, Bußpredigen und Reuetränen sind bei uns nicht nötig. Fast erinnert mich das an das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Also Demut vor Gott und brennende Liebe zu Jesus sieht irgendwie anders aus. Aber wenn der Topf vom Feuer genommen wird, dann wird eben das Gulasch lau. Genauso, wenn ich das Eis aus dem Kühlschrank nehme. Bemerkenswerterweise beantwortet der Text hier nicht, welche der Werke gut oder schlecht sind, die warmen oder die kalten. Und wie sehen die Konsequenzen aus? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, schreibt Paulus vom Wert der Werke als Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh und deren Beständigkeit gegen Feuer. Allerdings lässt auch Paulus hier eine Definition der Werke komplett weg. Ehrlich gesagt, ich habe daher keine Ahnung, wie man seine Werke bewerten kann. Abgesehen davon, was die Bibel ohnehin schon in den Geboten untersagt hat. Ich glaube auch nicht, dass sich die Ermahnungen an den Briefen ausschließlich auf geistliche Werke beziehen müssen. Das Leben mit Christus ist schließlich ein ganzheitliches Leben. Es umfasst alle unsere Lebensbereiche und den ganzen Menschen. Es wäre ein Irrtum, zu glauben, wir könnten unser Dasein in weltliche und geistliche Bereiche aufteilen. Wer das versucht, wird sehr bald merken, dass er damit auf die Nase fällt. Und schlimmer noch, unsere Umwelt merkt sehr schnell, ob wir mit unserem Glauben wahrhaftig sind. Nämlich dann, wenn unser Reden nicht mit unserem Handeln übereinstimmt. Das ist es, was das Sprichwort Wasser predigen und Wein trinken nennt. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Denkfehler, dem ich bei der Vorbereitung aufgesessen bin. Tatsächlich steht hier: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Und weiter: Weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Es geht hier überhaupt nicht um die Werke. Es geht um die Menschen in Laodicea. Es ist nämlich zweitrangig, was sie tun. Es geht darum, wie sie es tun. Halbherzig, wohltemperiert, lauwarm. Diese Haltung hat in Laodicea dazu geführt, dass sich die Menschen auf ihren äußeren Reichtum verlassen haben. Ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Das wirklich Wertvolle, Glaube, Gerechtigkeit und Weisheit, symbolisiert durch das geläuterte Gold, die weißen Kleider und die Augensalbe in Vers 18, das nehmen die Laodizeer nicht wahr. Und Gott erklärt seine Strenge mit ihnen: Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Und Gott fordert die Menschen auf: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. So gesehen brauchen wir auf den Herrn nicht zu warten. Er ist schon da. Ich denke, der beste Weg, um zu vermeiden, die Beziehung zu Gott lau werden zu lassen, ist, sich ein brennendes Herz und eine glühende Liebe zu erhalten. Das ist mit Buße gemeint, die Umkehr und Hinwendung zu Jesus Christus. Und das ist auch keine einmalige Sache, da ist es gut, sich gelegentlich zu hinterfragen. Was sind meine Motive für mein Handeln? Setze ich mein Vertrauen noch auf Gott oder sind mir weltliche Reichtümer wichtiger geworden? Fehlt es mir an Weisheit und bin ich blind geworden für den Weg Gottes? Auf unserem Weg mit Gott wird es mit Sicherheit auch Strecken geben, in denen die Beziehung etwas abkühlt. Das ist nicht weiters schlimm, aber man sollte es nicht zur Gewohnheit werden lassen. Gott lässt uns nicht los, niemals. Darauf können wir bauen. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und deshalb ist es gut, sich alle Jahre wieder auf die Ankunft, auf die Wiederkunft unseres Herrn zu freuen. Und zu dem Lied, das die liebe Helene gesungen hat, gibt es auch noch eine vierte Strophe, die sie weggelassen hat. Die möchte ich auch noch mitgeben. Sagt den Menschen allen, dass ein Vater ist, dem sie wohlgefallen, der sie nicht vergisst. Und hiermit wünsche ich euch einen besinnlichen, fröhlichen, heimeligen, aber auch nachdenklichen, auf Gott gerichteten Advent. Amen.